Herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft mit mir, Sina Kürz, und dem schlauen, wunderbaren...
Jetzt darf ich doch meinen Namen nicht sagen, weil dann denken alle, ich finde mich schlau und wunderbar, Eneas Profi.
Wen meinst du, Sina, schlau, wunderbar? Also ich bin auch dabei, aber...
Ja, so wäre ich da charmant aus der Nummer rausgekommen, aber...
Ja, aber du hast... Egal. Aber ich habe schon gesehen, wie du direkt, wie deine Augen direkt gefunkelt haben. Schlau, wunderbar, that's me! Ja, bist du gut ins neue Jahr gestartet? Wir haben uns noch gar nicht gehört eigentlich dieses Jahr. Dieses Jahr.
Ich habe letztes Jahr haben wir uns, glaube ich, mal gehört. Letzte Woche habe ich zu Julia schon gesagt, ich habe peripher mitbekommen, dass ein neues Jahr begonnen hat. Ja.
Weil du so busy bist, dass du nicht mal den Jahreswechsel mitbekommst. Wir waren auch busy mit Studien, mit lustigen, skurrilen Studien, wie immer bei Fakt ab. Was hast du mitgebracht, Ineas? Fang du doch mal an. Was ist deine lustige Studie heute?
Auch interessant, nicht nur lustig.
Nee, auch interessant.
Ja. Du warst ja im Urlaub.
Ich?
Und ja,
ja,
letzte
ich war
Woche.
Im Urlaub, ja.
Ja. Was ist das Wichtigste heute, wenn man in Urlaub fährt? Was braucht man am Urlaubsort auf jeden Fall?
Geld. Nee. Bankkarte.
Nee, nein.
Bankkarte?
Nein. Nee, Gutes Bett, nein.
Handy.
Hotel mit
Handy.
Pool.
Handy braucht man.
Handy noch wichtiger? Oder fast
noch wichtiger.
Doch genauso wichtig? Ja.
Das Handy Ladekabel. Alleine? Ladekabel. Wenn
ja.
du dein Handy hast.
WLAN.
Ach, WLAN.
Du brauchst Internet.
Ja, ja. Stimmt schon.
Was nutzt denn das Handy? Willst du irgendwelche alten Fotos angucken? Nein, du brauchst doch heutzutage 24/7 Konnektivität. Ja.
Ja, okay, stimmt.
Das gibt's aber nicht überall, ist ja das Problem. Sehr lästig, zum Beispiel beim Taucherurlaub, ne? Da bist du gerade am Schnorcheln und guckst dir halt an, was es da so gibt. So
auf deinem
abgestorbene Korallen.
Handy. Ja, klar.
Schildkröten, die Wattestäbchen fressen und denkst, ach ja, langweilig. Da gucke ich doch lieber die nächste Folge von Harry und Meghan. Aber unter Wasser kein Empfang. Das Problem wurde jetzt gelöst. Jetzt gibt es Unterwasser-Internet.
Also Moment, ich muss mich erstmal reinfühlen in die Situation, dass ich tauche, ich kann überhaupt nicht tauchen, und dann auf einmal Bock bekomme, irgendeinen Streaming-Dienst-Anbieter aufzurufen, um irgendeine Folge Harry und Meghan zu gucken. Kann ich gerade überhaupt nicht mit relaten, aber es soll ja alles geben. Vielleicht gibt es Menschen, die jetzt sagen, genau das ist es. Genau so fühle ich mich immer, wenn ich gerade 3 Meter unter Wasser bin. Und jetzt gibt es Unterwasser-Internet. Ist es wirklich wahr?
Ja, genau. Es hat natürlich einen wissenschaftlichen Grund. Wir befinden uns im Ort, ich hoffe, wir sprechen jetzt richtig aus, Bahia, hat genauso viele
Karibik?
Vokale wie mein Name.
Karibik, irgendwo, wo man gerne schnorchelt? In Bali?
Italia.
Ah, Italia.
Bella Italia, beziehungsweise, also ich weiß nicht, ob es das noch ein Ort ist, es war ein Ort vor 2000 Jahren, ein prächtiger Ort am Golf von Neapel. Und dort haben Cicero und Cäsar und Marcus Antonius Orgien gefeiert, sie hatten dort beheizte Bäder, Mosaike, Statuen, Reichtum, Prunk und Protz.
Aber kein WLAN.
Wurde leider, aber kein WLAN, genau, vom Meer überflutet und ist jetzt weg.
Das ist aber nicht jetzt Atlantis, oder?
Ja, kannst nennen, wie du willst. Ich glaube nicht, dass man das unter Atlantis gemeinhin... Also es ist unter Wasser, ja.
Okay. Ist jetzt Atlantus, weg. Wenn es Römer war. Okay, Pegasus. Okay. Schneid das Bus raus. Okay. Atlantus, Atlanti. Okay, gut.
Boah, eine meiner schlimmsten Jugenderinnerungen war, dass... Also, nee, nicht die schlimmste, aber es war schon unangenehm, dass wir so mit der Clique ins Kino gehen wollten und ich wollte unbedingt die römische Kanone gucken. So ein Ableger von der nackten Kanone, der einfach irgendwie drittklassige Gags aufgewärmt mit Leslie Nielsen zur Römerzeit.
Was? Weil ich meine, die nackte Kanone sind ja schon, also es sind erstklassige, drittklassige Gags.
Das sind
so
sehr gute Gags. Aber ja, die römische Kanone war gar nichts. Und die anderen hatten irgendeinen guten Film, irgendeinen cineastischen, den ich auch heute noch gucken würde. Und ich habe mich halt durchgesetzt und alle in diesen furchtbaren Film geschleppt. Das war nicht gut für mein Standing.
Aber das kann ich mir voll vorstellen bei dir, dass du dann denkst, das ist bestimmt der Humor, den ich mir jetzt geben möchte. Und dann schleppst du die Leute in den letzten Trash-Film, den es seit der Römerzeit gab. Aber okay.
Wir waren beim archäologischen Unterwasserpark von Bahia.
Genau,
da kannst du unter Wasser rumschnorcheln. Und diesen Unterwasserpark möchte man gerne überwachen. Man möchte gucken, geht da etwas kaputt? Wie ist die Wasserqualität? Schwermetalle, Strömung, Lärm, Gezeiten, was auch immer. Und du kriegst die Daten, die du unten misst, ganz schwer nur daraus. Und die Lösung ist jetzt, Italiens Beauftragte für das Unterwasserkulturerbe und ein Startup namens wahrscheinlich W-Sense, vielleicht auch W-Sense.
Was, Moment,
Ahnung.
Das ist ein Buchstaben? W, was?
Ja, ein W-Sense auf Deutsch, aber das ist ja bestimmt nicht das Richtige. Egal. W-Sense. W-Sense, W-Sense. Die machen nicht das Internet of Things, IoT, sondern IOUT, das Internet der Unterwasserdinge. Die haben ein Netzwerk aus akustischen und optischen Modems und drahtlosen Unterwassersensoren da aufgebaut. Und jetzt kannst du unter Wasser Daten erheben und nach oben schicken.
Das ist doch gar nicht so schlecht. Ich habe auch mal von so Unterwasserrestaurants und sowas gehört. Das wäre doch jetzt mega, wenn man irgendwie mit der Familie in diesem Unterwasserrestaurant ist und sich zu Tode langweilt. Dass man dann nicht irgendwie aus dem Fenster guckt und schaut, ob da irgendwo wenigstens ein Fisch ist, der einen ablenkt, sondern dann kann man einfach direkt weiter wieder...
Bei Lieferando gucken, ob es was anderes gibt.
Oder so, ja, genau. Aber steht dann da, wie ist das denn bei richtigen, steht dann da irgendwo ein, also was hast du gesagt, Unterwassermodems?
Optische und akustische Modems, ja, ja. Und ich habe diese ganze Homepage durchgelesen.
Ja.
Ich sehe nicht so richtig, wie das funktioniert und frage mich, akustische Modems, piept das dann da die ganze Zeit? Ist sozusagen von Knoten 1 zu Knoten 2, wenn ein sehr starker Seegang ist und du kannst da optisch kein Signal durchschicken, kannst da keine Funkwelle durchschicken, dass du sagst, ja, dann piepen wir einfach wie damals so in den 90ern? Modemgeräusche?
Du meinst, warte. Nee, ich kann es nicht besser. Das hätte ich irgendwie wissen. Aber ja, ich erinnere mich sehr gut an die Geräusche.
Wunderbar.
Können wir es nicht einspielen? Das finden wir doch irgendwie. Die üblichen Modemgeräusche. Achtung, eine Reise in die Vergangenheit.
Wir müssen das bitte lassen. Das war sehr süß.
Nein.
So ein schönes Modem, ja. Du kommst da, je nachdem, wie jetzt die Wetterbedingungen sind, auch nicht allzu weit. 1 Kilobit pro Sekunde schafft das, wenn du 2 Kilometer weit übertragen möchtest.
Okay.
Ich habe überlegt,
man kommt
wie lange
ja aber auch nicht so
dann
schnell so weit, wenn man raucht, ne? Also.
Ja. Du meinst sozusagen, statt die E-Mail von Knoten 1 nach Knoten 2 zu schicken, kannst du einfach rüberschwimmen und vorlesen, ja. Relativ schwierig übrigens rauszufinden, wie groß ist eine durchschnittliche E-Mail, weil das ist ja nicht nur der E-Mail-Text.
Wie viel Bit die hat,
sondern,
meinst du?
Ja, oder wie viel Byte.
Aber und keiner schreibt ja mehr E-Mails, Ineas, du vielleicht. Keiner schreibt mehr E-Mails. Es geht hier viel mehr um irgendwelche Messenger-Dienste. Und da schreibt man meistens 2 Wörter pro Nachricht. Und die nächsten 2, die einem dann direkt einfallen, sendet man nochmal neu ab. Also das werden die Unterwassermodems schon auf die Reihe kriegen.
Ah, ist das dieses iPod, von dem ich schon mal gehört habe?
Ja, fast, ja. Da reden wir später drüber.
Diese Unterwasserüberwachung so mit Funk und Nicht-Funk und auch optisch und akustisch zusammen, das gibt es alles schon länger. Dieses Startup macht das jetzt nicht nur für den Tauchspot da, sondern generell, und das ist eine coole Sache, überall da, und das ist keine coole Sache, wo sich die Klimakatastrophe aufs Meer auswirkt. Also wenn du sagst, ich möchte mal gucken, was machen Algen und Korallen, wie ist das hier mit der Wasserqualität, Lärm und so weiter, Temperatur, was macht mein Unterwasservulkan, all da kannst du das brauchen und das ist doch eigentlich mal cool, dafür Technologie und GRIPS einzusetzen. Eine KI soll steuern, wie das Signal sich anpasst, wenn zum Beispiel jetzt der Seegang stärker wird.
Ah ja, das ist spannend, das ist spannend. Ja. Und dann kann man auch irgendwie Unterwasser-Webcams und so machen.
Ob die Übertragungsrate dafür reicht, wäre nochmal zu überlegen. Ich habe gleich gedacht, geht es nicht einfacher? Es klingt mir alles sehr kompliziert. Es ist also Salzgehalt schwankt, Temperatur schwankt und du kommst irgendwie mit deinen Signalen schlecht durch. Gibt es alles. Und zwar schon vor 10 Jahren habe ich gefunden, eine Taucherbrille, die hat in die Brille integriert Mikro und Lautsprecher. Du kannst also telefonieren und hast ein Kabel. Und oben in einer aufblasbaren Boje schwimmt deine Sendeeinheit. Da wird empfohlen, dass du 50 Meter Kabel dazu nimmst und steht auch dabei, Unterwassereinheit mit wasserdichtem Stecker. Und ich frage mich, ist das ein Feature, was nachgerüstet wurde? Ich finde das sehr gut, dass es unter Wasser wasserdicht ist.
Ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste daran. Aber man hat dann einfach eine Boje über sich, wie so 50 Meter Kabel. Wer taucht denn 50 Meter tief? Oder
das
muss stand, die Boje?
Das wurde empfohlen.
Es wurde empfohlen, okay. Falls man
da in Italien ist es jedenfalls maximal, also aller maximalstens, geht das am maximalsten? 20 Meter tief. Im Wesentlichen kommst du mit 5 bis 8 Meter aus, wenn du da die Ruinen
angucken aber vielleicht musst du ja, genau, vielleicht musst du ja durch die Ruine irgendwie schwimmen und tauchen, ne? Und dann wird das Kabel ja irgendwie so ein bisschen um die ganzen Ruinenstücke durchgelegt und dann brauchst du ein bisschen mehr als nur 20 Meter. Ne?
Ja.
Dann macht das Sinn. Worüber reden wir hier? Es ist echt unfassbar.
Ich habe noch eine andere Idee.
Ja?
Du könntest doch Delfine trainieren, die Daten einfach auf dem USB-Stick abholen. Weil die armen Delfine, sonst müssen sie blöde Kunststücke lernen, wie durch so einen Reifen springen, bringen den Tieren doch was bei, was sie auch beruflich voranbringt.
Ach so, willst du den Delfinen Jobs verpassen?
Patrouillieren, Dinge abholen. Ich habe gehört, in der Wachbranche ist man auch flexibel bezüglich früheren Fehlverhaltens. Also eigentlich ist es so eine gute Weiterbildungsmaßnahme.
Für Delfine.
Möchtest du auch ein Delfingeräusch machen?
Nein, kann ich auch nicht. Von Atlantis, Atlantus, wie auch immer es heißt, gehen wir jetzt noch weiter in die Vergangenheit, nämlich in die Kreidezeit. Das ist jetzt hier...
Ein relativ großer Sprung,
ja. Oder weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wann war Atlantis? Oder wann soll Atlantis...
Römerzeit
und... Nein. Kreidezeit, Römerzeit, was auch immer. Es gibt auf jeden Fall jetzt ganz, ganz tolle neue Forschung, und zwar neue Dino-Forschung, Dinosaurier-Forschung. Darüber freuen sich doch immer alle. Und zwar Theropoden, oder wie vielleicht jeder Grundschüler wahrscheinlich besser weiß, die Theropoda, sagt man auch dazu. Das sind Dinosaurier, die unter anderem den Megalosaurus umfassen oder den Velociraptor, aber auch den Tyrannosaurus Rex. Theropoden sollen angeblich genauso viele Gehirnneuronen oder genauso viele Gehirnzellen gehabt haben wie moderne Primaten. Und weißt du, was das bedeutet, Ineas? Damit hätten wir endgültig den Fakt aus dem Weg geräumt, dass T-Rexe eigentlich gar keine Dummbatzen sind. T-Rexe sind nämlich eigentlich schlau gewesen. Wenn das stimmt, was diese Forschung sagt.
Naja, also ich zweifle ja immer gerne. Ich finde die Anzahl der Neuronen, du musst auch was draus machen.
Das stimmt. Wir haben genug Beispiele in unserer Säugetier-Spezies hier, wo du siehst, ja, die haben eigentlich genug neue Nervenzellen, aber irgendwie ist nicht viel dabei rausgekommen. Naja, aber vielleicht...
Es ist nicht der beste Maler, wer den dicksten Pinsel hat, ne?
Oh Gott. Die Studie erschien letzte Woche in einem Journal, wo es um Neurologie geht. Und die Neurowissenschaftlerin Susanna Herculano-Husel, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, wahrscheinlich wissen nur T-Rexe, wie man das ausspricht, die hat sich auf jeden Fall nicht die Gehirne von T-Rexen angeguckt, weil man fragt sich jetzt, woher soll die das denn wissen? Ne? Weil wenn so ein T-Rex ausgebuddelt wird, ne, ist ja selten noch das komplette Gehirn dabei, aber der Schädel ist dabei. Und was wissen wir heute, mit wem sind die T-Rexe wahrscheinlich weitgehend verwandt? Mit Vögelchen. So. Und was diese Neurowissenschaftlerin gemacht hat, ist, dass sie die Gehirne sozusagen mit heutigen Vogelgehirnen verglichen hat oder dann eben die Schädelgröße und so rausgerechnet hat, wie viele Neuronen in dieses Gehirn reinpassen. Und das Ergebnis: Mit der Anzahl an Neuronen sind die Tyrannosaurus Rexe wohl nicht nur schlauer, als wir ursprünglich gedacht haben, sondern sie wären sogar in der Lage gewesen, nicht nur einfache Probleme zu lösen, sondern sogar Werkzeug zu benutzen. Und sogar Kulturen zu entwickeln.
Werkzeug zu benutzen?
Ja. Was?
Cool. Schade, dass sie keins gehabt haben, aber...
Wie keine Werkzeug gehabt haben. Weil wir doch keins gefunden haben, oder was?
Ja. Also wenn die einen schönen Faustkeil gebaut hätten, glaube ich, den hätten wir gefunden vielleicht. Ne?
Ja, das Ding ist, glaube ich, auch eher, ich weiß nicht, wie ein Tyrannosaurus Rex, weil wir wissen ja nicht nur, was über seine Schädelgröße, sondern wir wissen auch, was über seine Armgröße. Also wie soll denn dieses Tier, was irgendwie so mega kleine, kurze Ärmchen hat und, wie ich auch gelesen habe, nur zwei Finger und da ist kein Daumen dabei, wie soll der Tyrannosaurus Rex denn überhaupt, selbst wenn er welches entwickeln kann, wie soll er dieses Werkzeug benutzen? Das ist mir schon das erste Rätsel. Und dass er
Mit den Füßen.
Ja, oder mit seinem großen Maul. Also genug Zähne hat er ja, ein großes Maul. Vielleicht wäre es auch so möglich gewesen. Kultur heißt übrigens auch nicht, ich dachte gerade so, okay, so ein Tyrannosaurus Rex hätte vielleicht ein Lebensalter von 40 Jahren erreichen können. Das ist so ein Alter, bei dem eine Spezies auch in der Lage ist, eine Kultur zu entwickeln. Und Kultur heißt aber nicht, dass der T-Rex irgendwie gemalt hat oder irgendwelche Kunstwerke.
Opern gesungen.
Genau, oder, ja. Es gibt auch keine T-Rex-Religion oder sowas, sondern Kultur heißt in dem Bereich, dass man Fähigkeiten entwickelt, die nicht genetisch vererbt werden, sondern die über die T-Rex-Generationen weitergegeben werden. Also, dass die T-Rex-Mama...
T-Rex-Vater, T-Rex-Mama sagen, ja, hier, guck mal, so baut man Pfeil und Bogen.
Genau.
So komponiert man eine Arie.
Ne? Genau, dass sie das eben so beibringen. Also bei Vögeln ist es zum Beispiel, sind das so Singdialekte oder manche Vögelchen können ja auch mit so einem Stock arbeiten. Die haben ja noch kürzere Ärmchen als, wie kann man das sagen? Noch kürzere
nennt
Ärmchen.
Man, nennt man die Arme oder Flügelchen? Nennt man sie nicht Flügel?
Flügel? Arme, Flugarme, egal. Auf jeden Fall habe ich schon Elstern mit einem Stock im Schnabel gesehen, die damit irgendwie rumgestochert haben in irgendwelchen Baumlöchern. Naja, aber ich finde es nicht schlecht. Also ich finde es ein bisschen gemein, dass alle immer denken, der T-Rex wäre so dumm gewesen. Wahrscheinlich war er gar nicht so dumm. Ist doch eigentlich ganz schön, oder? Für einen T-Rex. Auch wenn es ihn jetzt trotzdem
vielleicht ist das, was wir unter normalem T-Rex-Verhalten vorstellen, ja auch das Ergebnis einer reiflichen Überlegung gewesen. Sozusagen, da läuft... Was hat er gejagt? So ein Velociraptor vielleicht? Oder keine Ahnung.
Was ein T-Rex gejagt hat? Man weiß gar nicht, ob T-Rexe gejagt haben oder ob das eher Aasfresser waren. Aber es kann gut sein, dass es auch Jäger waren. Da ist man sich bis heute noch nicht so ganz sicher.
Na gut, also dann liegt jedenfalls Beute da auf dem Boden. Meinetwegen ein Aas. Und der T-Rex denkt sich, baue ich mir eine Gabel oder mache ich einfach... Und da hat er sich überlegt, das eine könnte lange dauern, das andere geht schnell. Dann beiße ich doch einfach zu. Also wir wissen ja gar nicht, was er sich gedacht hat.
Stimmt, genau. Ja. Also... Wer weiß,
vielleicht vielleicht war er ein Denker, ein Grübler.
Das auch, vielleicht war er Philosoph. Aber er hatte halt so kurze Arme, um seine Philosophien aufzuschreiben. Vielleicht hat er sich
aber kann man nicht so eine Denkerpose machen, so mit so einer Hand am Kinn?
Die Hand kurzen Arm? Ich glaube, die Hand ist auch zu kurz, um sich am Kinn zu kratzen. Also wenn die T-Rex-Mama ihrem T-Rex-Sohn irgendwas beibringt, dann wahrscheinlich wirklich, wie man den Stock hält, um sich am Kinn zu kratzen oder am Rücken. Oder weiß ich nicht was. Das muss echt das Schlimmste sein als T-Rex, wenn man so kurze Ärmchen hat. Aber was er so an Werkzeug gebraucht hat, keine Ahnung. Was kann T-Rex
nein, nein, Werkzeug brauchen? Bitte nicht vermenschlichen. Der T-Rex hatte diese kurzen Arme und er wusste nicht, wie es anders geht. Für ihn waren das normale Arme.
Weißt du, warum er so kurze Arme hatte? Oder was da die... haben wir das nicht sogar mal in der Folge besprochen? Dass die Ärmchen so kurz sind, nicht...
Ja, wir hatten das. Leute, hört doch mal rein. Irgendeiner aus der Redaktion macht bestimmt einen schlauen Link in die Shownotes. Wir hatten das mal. Es gab so Theorien. Und eine Theorie, die neueste, war, dass der... Wie war denn das?
Dass beim die Ärmchen, Fressen, ich weiß es noch, die Ärmchen sind so kurz, damit, weil wenn T-Rexe dann über eine Beute herfallen, mehrere T-Rexe auf einmal, ist es besser, wenn du kurze Arme hast, damit nicht einer von deinen T-Rex-Kollegen dir einen Arm abbeißt.
Oder zwei.
Oder ja, zwei. Genau. Zwei hast du, ja. Deswegen ist es besser, wenn du kurze Arme hast, dann kann nicht aus Versehen dein Arm in irgendeinem großen T-Rex-Maul von deinem Kollegen verschwinden. Macht schon Sinn. Wusstest du, dass T-Rexe wahrscheinlich in Rudeln unterwegs waren? Was auch wieder darauf schließt, dass sie wahrscheinlich intelligent waren. Es wurden mittlerweile bis zu 30 T-Rexe ausgebuddelt. Ne? Es gab ja Milliarden T-Rexe in diesem langen Zeitraum in der Kreidezeit, aber es wurden 30 ausgebuddelt und man hat auch Orte gefunden, wo mehrere T-Rexe auf einmal gefunden wurden. Aber dann auch nur T-Rexe. Was darauf schließen könnte, dass die zu mehreren unterwegs waren, wie so Wölfe.
Ja, oder dass man da den geheimen T-Rex-Friedhof gefunden hat.
Ja, die Kultur. Da sind wir wieder bei Kultur, klar. Ja. T-Rex-Kultur, es gab Friedhöfe.
Ich sehe das schon kommen, wie so in 60 Millionen Jahren Leute hier auf unserem Friedhof herumbuddeln und sagen, guck mal, offensichtlich haben sie in Familien zu ungefähr 1000 gelebt, denn wir haben 1000 Skelette gefunden. Vielleicht war es einfach nur ein Dinosaurier-Friedhof.
Genau, wenn wir tief genug graben, dann finden wir auch mumifizierte T-Rexe. Dann hatten die bestimmt auch schon so Mumienkultur oder sowas.
Mit tollen Grabbeigaben, zum Beispiel dem Kratzstock.
Ich finde es auf jeden Fall super, dass der T-Rex nicht mehr als der Dumbatz der Dino-Geschichte damit abgestempelt wird. Finde ich auf jeden Fall prima. Ich habe auch mal geguckt, was es eigentlich so für Tiere gibt, die eher so den Ruf haben, dumm zu sein, also heutige Tiere. Du findest ja tausende Listen mit schlauen Tieren, ne? Hier Delfine, Graupapageien, irgendwelche Äffchen, ne? Aber wenn du Tiere finden möchtest, die vergleichbar talentfrei sind, was so kognitive Fähigkeiten angeht, da findet man einfach nichts, ne? Ich habe mal irgendwie so geschaut, Koalas beispielsweise, die schlafen ja tatsächlich bis zu 22 Stunden und essen nur Eukalyptus, ne? Und die haben auch das kleinste Verhältnis von Gehirn zu Körpergröße von allen Säugetieren. Koalas sollen nicht so ganz clever sein. Angeblich. Oder Ameisenbären, da habe ich mich auch dran erinnert. Wir hatten ja mal die Ameisenbärforscherin Lydia Möcklinghoff hier zu Gast. Auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, die bei uns hier im Podcast war und die sich sehr gut mit Ameisenbären auskennt und auch gesagt hat, dass das auch nicht so die Schlauesten sind.
Weil der Ameisenbär, ich sage immer, der ist nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Das ist aber ein bisschen despektierlich. Der Ameisenbär ist nämlich der Gewinner im Monotasken. Also so Montessori-Lehreinrichtung träumt eigentlich vom Lebensstatus des Ameisenbären. Wenn der,
also Monotasking, dass man nur eine Sache gleichzeitig
macht. Der Ameisenbär macht immer eine Sache und die macht er dann gut. Also in der Regel ist das Ameisenfressen.
Ja, also der Ameisenbär ist auch nicht das Schlau... Also der kommt auch nicht auf die Liste der schlauesten Tiere. Und ansonsten, ich habe sonst nur so, ja, wie kann man sagen, Legenden gelesen, zum Beispiel von Truthähnen. Oder fällt dir noch ein dummes Tier ein, Eneas?
Nee, das ist eine Kategorie, in der ich bisher selten recherchiert habe.
Die dümmsten Tiere. Truthähne sollen ja, weil die ja so krass...
Klingt ein bisschen wie so eine Fernsehserie. Heute Abend, 20.15 Uhr, die dümmsten Tiere, präsentiert von Sonja Zietlow. Ja.
Die 10 dümmsten Tiere. Ja, könnte ein gutes Format sein. Ich habe gelesen, dass Truthähne...
Schnell Titel anmelden, ne, bevor der weg ist.
Schnell pitchen. Truthähne sollen so überzüchtet sein, dass sie so einen Gendefekt haben, dass es manchmal passiert, dass sie sich nicht mehr so gut bewegen können und mit dem Kopf die ganze Zeit nach oben gestreckt in den Himmel starren. Und ich habe mal gelesen, dass es sogar irgendwie eine Geschichte gibt, dass sie dadurch im Regen ertrinken können. Was sie natürlich auch zu einem nicht sehr schlauen Tier macht, wenn sie dadurch ertrinken können. Aber das soll wohl nur eine Legende sein. Bin ich sicher, ob das stimmt. Ich habe zumindest keine Quellen gefunden. Und eine Quelle, die ich auch nicht wirklich gefunden habe. Faultiere sollen so langsam sein und auch so dumm, dass sie manchmal ihren eigenen Arm mit einem Ast verwechseln und dann vom Baum fallen. Aber ich habe das nirgendwo gefunden. Ich habe nirgendwo irgendwas gefunden dazu, dass es wirklich stimmt. Also da draußen an alle, wenn ihr die Quelle habt, wie ein Faultier oder am besten noch eine Videoquelle, wie ein Faultier seinen eigenen Arm mit einem Ast verwechselt, schickt uns das bitte. Also alle Faultier-Expertinnen 0174-432-1508, schreibt uns bei WhatsApp, schickt uns den Link. Ich möchte sehen, wie ein Faultier seinen eigenen Arm verwechselt. Hätte dem T-Rex nicht passieren können, weil der hat ja ganz kurze Arme.
Ich habe ja an einer Uni studiert, die in den 1960er Jahren erbaut wurde. Das heißt, bei uns heißt historisches Gebäude, es ist 60 Jahre alt und kaputt und vor allem aus Beton.
Ja, Beton.
Ich finde es nicht hässlich, muss ich sagen. Viele sagen ja hässlich, aber es ist halt Zeitgeschmack. Damals fand man das modern.
Hä, wie heißt denn die Uni?
Da gibt es ja mehrere, die das Problem haben, dass sie im Wesentlichen aus Beton sind.
Ja, bei uns auf jeden Fall auch in der Uni Bonn. Super. Und das ist wirklich hässlich. Vor allem die Physik. Super hässlich.
So. Es ist Zeitgeschmack, es ist moderne.
Nein.
Inzwischen ist jedenfalls das meiste davon kaputt. Und dann gucken wir nach Rom. Straßennetz, Aquädukte, Häfen, Gebäude, zum Teil aus Beton. 2000 Jahre alt und immer noch in Schuss.
Ja.
Lieber altrömischer Beton, was ist dein Beauty-Geheimnis? Was machst du anders? Man weiß es nicht, das Wissen ist irgendwie verloren gegangen, aber jetzt wurde es wiederentdeckt, vielleicht.
Okay, und was ist das Geheimnis? Also der Beton ist, jetzt sind wir schon wieder bei der Frage, wie lange ist die Römerzeit her?
Ich bin die 2000 Jahre. Absolut,
2000 Jahre, ich bin geschichtlich so eine Null. 2000 Jahre alt.
Ich auch und ich finde das so toll, dass ich mir jetzt so schlau wie ein T-Rex vorkomme, wenn ich mich mit dir über Geschichte unterhalte. Weil ich weiß, dass Dinosaurier länger her sind als Römer.
Okay, das hätte ich auch gewusst. Okay.
Ja, jetzt noch sagen. Das wollte ich auch sagen.
Ja, weiß, dass die Römer nicht in der Kreidezeit waren. Egal, gut. Was ist so toll im Römerbeton? Was wussten die Römer besser als wir?
Ja, wie man coolen Beton baut.
Ja.
Und was daran so cool ist, wurde jetzt untersucht. Ein Forschungsteam vom Massachusetts Institute of Technology, der Harvard University und verschiedene Labore in Italien und der Schweiz haben das herausgefunden. Römischer Beton kann sich selbst heilen.
Sich selbst heilen?
Mhm.
Ist es jetzt Magie oder ist es Physik? Oder ist es Chemie?
Ja, es ist Chemie, genau. Es okay. ist, aber wir wissen ja, Chemie ist ja auch nur angewandte Physik.
Ja, danke schön. Da sind wir uns einig. Okay, weiter.
Die Risse können geschlossen werden durch einen chemischen gleich magischen Vorgang automatisch im Inneren. Und das haben sie so rausgefunden. Sie haben von einer 2000 Jahre alten Stadtmauer nahe Rom was abgebrockelt und untersucht. Elektronenmikroskop, Röntgenspektrometer, Laserspektrometer, um die Bestandteile herauszufinden und haben die Wunderzutat ermittelt, nämlich leuchtend weiße Kalkbrückchen, ungefähr 1 Millimeter groß.
Kalk. Also der Beton ist mit Kalk gemischt?
Ja.
Und das ist geil.
Ich habe mir als allererstes gedacht, 1 Millimeter groß, da brauche ich jetzt kein Elektronenmikroskop, um das rauszufinden. Aber zur Ehrenrettung der ForscherInnen, das ist alles super komplex. Ne? Du hast das Rezept von diesem Beton nicht und dann rauszufinden, was war da drin, wie wurde es verarbeitet, das ist ja chemisch reagiert, es wurde gebrannt, es wurde gelöscht, alles Mögliche. Ne? Und
mal abgesehen davon, Zement, wenn in deinem Paper steht, du hast ein Elektronenmikroskop benutzt, finden die Leute das alle geiler, als wenn du sagst, ich habe mir das mal mit der Lupe angeguckt.
Ich würde schreiben, ich habe
bei genauerem
optische
Hinsehen
Methoden
viel mehr auf.
Nein, du musst das schön formulieren, so unter Zuhilfenahme optischer Methoden. Also da ist so eine Art Katzenstreu also drin aus Kalk. Kein Katzenstreu, aber so habe ich mir das vorgestellt. Mm. Wo kommt es her, diese Geheimzutat? Eine Theorie, die in dem Paper überhaupt nicht berücksichtigt wurde, handelt es sich um Alien-Zutaten aus der Zukunft? Man fragt sich ja immer, wenn du irgendwas Altes findest, wo was Cooles drin ist, was wir heute nicht haben, wo hatten die das damals her? Aber die ForscherInnen glauben, dass es einfach beim Anmischen des Materials entstanden Und es, die Sendung würde sehr lang werden, wenn ich dir jetzt erzähle, wie gemeinhin Beton hergestellt wurde
damals. Ja, ich habe den Wikipedia-Artikel auch schon offen mit Beton. Ja. Aber er ist wirklich lang. Er ist wirklich
Lang. Es ist auch echt komplex und schwierig. Kurzfassung, Kalkstein verbrennen, mit Wasser löschen, dann bekommst du Calciumhydroxid, dann vermischst du das mit Wasser und Vulkanasche. Es geht aber auch anders und sie glauben jetzt, dass die Römer das anders gemacht haben. Sie haben es heiß gemischt. Sie haben trockenen Brandkalk mit Vulkanasche und Wasser gemischt, ohne vorher das mit Wasser zu mischen. Mhm. Und dabei bildet sich irgendwie dieser weiße Kalk da drin.
Ach, der bildet sich dann dadurch, durch dieses
der
Verfahren.
Der bildet sich dann durch dieses Verfahren, genau. Man könnte eigentlich sagen, schlampig gemischt, wenn da noch so Körnchen drin sind. Aber nein, das ist kein Fehler, sondern ein Feature. Und jetzt ist da ein Riss. Wasser dringt ein und das Wasser setzt eine chemische Reaktion in Gang mit diesen Kalkklumpen und der Beton wächst dann wieder zu. Und das haben sie überprüft. Sie haben gedacht, das ist unsere Theorie, das gucken wir jetzt mal uns an. Im Labor, sie haben Beton geknackt, also nach dem alten Rezept, wie sie glauben, dass es geht, hergestellt. Geknackt, ein Stückchen auseinandergezogen und Wasser durchlaufen lassen. Und innerhalb von 3 Wochen war der Riss zu.
Ah, ja klar. Wenn man Kalk mit Wasser, das kennen wir doch alle, wenn wir eine Gipsmaske oder sowas basteln, ne? Oder? Ist das auch Kalk? Das ist auch kalkhaltig, oder? Ich werde immer leiser. Hört man mich noch?
Ich werde auch immer leiser. Ich habe mich ja bestens mit Zementmatrix und kristallographischen Untersuchungen befasst und jetzt fragst du mich nach einer Gipsmaske. Da muss ich passen.
Aber ja, also ich kann mir vorstellen, dass das Kalk mit Wasser gut reagiert.
Und sie sagen jetzt, wenn man heute auch noch so Beton produzieren könnte,
dann sähe deine Beton Uni noch schön aus.
Dann sähe sie noch schön aus, genau. Und es wäre auch gut fürs Klima, denn die Betonproduktion ist für 7% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Und wenn man so einen Beton baut, der sich selber heilt, bräuchte man weniger.
Ach krass. Ja, aber das sind noch gute News. Back to the Römerzeit. Wir machen jetzt Römerbeton.
Ja, und warum nicht gleich noch das woanders anwenden? Ich finde zum Beispiel kaputte Teller. Ganz oft sind ja, also wenn mir einer runterfällt, ärgere ich mich, weil selten zersplittert er in Myriaden Stücke, sondern meistens 2 oder 3 und denkst du, tu doch einfach wieder zusammen, heilt, das wär's doch. Also Selbstheilung, finde ich, sollte es überall geben, bei Plätzchen, du hast reingebissen und es wächst wieder zusammen, es wächst nach.
Das wär doch cool. Reingebissen, aber ist dann auch wieder ausgespuckt, ne? Der Schritt gehört dann auch noch dazu. Außerdem weiß ich nicht, ob Kalk in Plätzchen so eine gute Idee ist, ehrlich gesagt.
Es muss doch nicht immer Kalk sein. Ja, okay. Wenn du dich unter Betonexperten...
Hey, du kannst doch einfach Zuckerguss anmischen und deine Plätzchen dann irgendwie wieder reparieren. Warum reden wir jetzt über reparierende Plätzchen? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Aber Teller, die irgendwo runterfallen mit Kalk, das ist ja eigentlich ganz süß. Ich habe noch eine schöne Studie zum Thema Haare. Das ist mein Übergang. Ja, willkommen in meinem Moderationsübergang.
Das hätte der T-Rex nicht besser machen können.
Der wahrscheinlich auch die Gehirngröße und genug Neuronen gehabt hat, um wenigstens so zu sprechen. Es gibt eine schöne Studie zum Thema Haare, habe ich entdeckt. Ganz tolles Thema. Es gibt ja jede Menge Säugetiere auf diesem Planeten, die auffällig nackt sind, ne? Zum Beispiel Elefanten oder...
Ich habe noch nie bei einem Elefanten gedacht, auffällig nackt. Mir fällt als erstes der Rüssel auf und nicht, dass er auffällig nackt ist, aber vielleicht habe ich auch eine seltsame Beobachtungsgabe.
Okay, gut, wir sind aber vielleicht auch aus dem falschen Fachbereich, Ineas. Ne? Also wahrscheinlich gibt es jede Menge Biologen, die irgendwie morphologieaffin sind und gucken sich einen Elefant an und denken so, das ist ja ein nacktes Säugetier, wie seltsam. Oder sie denken das bei Delfinen zum Beispiel. Delfine sind Säugetiere, oder? Verbesser mich.
Ja.
Ja, gut.
Ich kenne jetzt aber sehr wenige Meeressäuger mit dichtem Pelz.
Doch, was ist mit Robben? Wobei, es sind keine... Oder? Robben? Robben haben doch Haare, oder?
Ja, stimmt.
Oder
stimmt, ja.
Manche auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall, egal, wir sind jetzt nicht bei haarigen Tieren, sondern bei haarlosen Tieren. Also Elefanten, Wale, Delfine oder auch wir Menschen haben auch extrem wenig Haare im Vergleich zu all den, weiß ich nicht, verwandten Primaten, die wir irgendwie dann noch auf diesem Planeten rumlaufen haben. Und Biologen aus den USA haben sich die Gene von 62 behaarten und haarlosen Säugetieren angeschaut, um sich das mal genauer anzugucken. Weil man weiß irgendwie noch nicht so richtig, warum das eigentlich so bei manchen Tieren ist. Erstmal, warum sich das so entwickelt hat und was da genetisch eigentlich genau abgeht, dass wir irgendwie keine Haare haben. Und man hat festgestellt, dass die Gene, die für die Haare zuständig sind, die hat man sich mal rausgefischt und hat gesehen, dass wir diese Gene noch haben, um zum Beispiel ein haariges Gesicht zu haben oder komplett haariger Fellmensch zu sein. Diese Gene sind immer noch da, sie sind nur einfach deaktiviert, teilweise zumindest. Ne? Weil an manchen Stellen haben wir trotzdem noch Haare. Also die Erbinformation für Fell.
Stimmt, jetzt fällt es mir auch auf.
Ja. Die Erbinformation für Fell, die tragen wir alle noch in uns drin. Sie ist nur irgendwie ausgeschaltet. Das ist bei Delfinen so, das ist bei Elefanten so und das ist auch bei uns so.
Ich warne ja immer davor, mit Genen herumzupanschen. Es gibt ja ganz tolle Fortschritte aus der letzten Zeit. Und man denkt ja jetzt nicht nur an Heilung von Krankheiten, sondern auch so an das Wunschbaby. Ne? Ich möchte mir gerne selber das Baby zurecht konfigurieren. Mhm. Und stell dir mal vor, du sagst dann, ja, ich hätte gerne blaue Augen und irgendwie so und so Haarfarbe und das soll alles da sein. Und dann wird was falsch gemacht und du aktivierst den Haarschalter.
Ja.
Und es kommt halt so ein...
Du kriegst so ein Fellbaby.
Ja.
Süß.
Kommt so ein Fluffi da raus.
Ja. Oder man hat auf einmal so Fell, so Delfinfell, fände ich auch irgendwie cool. Stell dir vor, durchs Meer.
Ich dachte, der Delfin wäre besonders nackt.
Ja, aber stell dir, bei dem kannst du ja das Gen dann auch wieder einschalten.
Auch einschalten.
Dann hast du irgendwie so, oder dann haben wir wieder Mammuts oder so ähnliche Tiere wie Mammuts zumindest. Finde ich ganz geil. Die BiologInnen, die sich das angeguckt haben, die sind der Meinung, dass das ja sehr praktisch wäre, wenn wir vielleicht an manchen Stellen wieder Haare haben möchten. Es ist ja ganz witzig.
Kann man das selektiv dann ein- und ausschalten für bestimmte Regionen?
Ja, könnte sich das angucken. Ja klar, weil für bestimmte Haargene sind ja noch aktiv. Ne? Also ich sehe auf deinem Kopf, dass da Haare wachsen, auf meinem Kopf wachsen auch Haare. Und an anderen Stellen auch, ist ja sowieso sehr witzig, dass Menschen alles tun und sogar Schmerzen in Kauf nehmen, um an bestimmten Stellen keine Haare mehr zu haben und dann aber wiederum Geld zahlen, um an anderen Stellen wiederum Haare zu haben.
Haare zu haben, ja.
Also Haare sind ein sehr wichtiges Ding hier in der menschlichen Kultur. Und Haarausfall für viele Menschen auch eine absolute Katastrophe, wenn man das irgendwie genetisch, ja, also vielleicht kann man das ja auch beim schon fertigen Menschen nochmal ein- und ausschalten, fände ich eigentlich ganz geil. Ist das möglich?
Die Eigenhaarverpflanzung wäre auch nicht so unangenehm zu sagen, na gut, Ineas, ich möchte jetzt da hinten deine beginnende Glatze auffüllen,
ja.
Na, schauen wir mal, Oberschenkel, da weiß ich nicht so, ob das reicht.
Ja, oder ich finde, also es könnte auch generell neue Haare.
Dann könnte man einfach sagen, mach doch einfach den Genschalter ein, dass irgendwo dann Haare wachsen, wo man die hernehmen kann zum Auffüllen, dass man nicht immer sozusagen vom Hintern
welche nehmen muss. Ja, oder so, genau. Oder vielleicht wird's auch der komplett neue Modetrend so, ne? Dass man sich irgendwann Fellmuster wachsen lässt. Ne? Dann gibt es einfach keine Tattoos mehr, sondern so Fell-Symbole. Ich will dann unbedingt ein Fellmuster auf meinem Oberschenkel oder so. Anstatt mich da,
cool.
Anstatt da irgendwelche Musiknoten drauf zu tätowieren, lasse ich mir einfach Fellnoten wachsen. Das ist echt die abgefuckteste Sendung. Was für komische Gedanken, als hätten wir irgendwelche Drogen genommen heute. Oder ich zumindest. Aber hast du dir mal überlegt, warum Menschen keinen Fell mehr haben? Oder warum wir...
Ja.
Hast du dir schon überlegt?
Ja.
Du bist ja schlau wie ein T-Rex. Das ist auf jeden Fall... Lass uns das bitte etablieren als Insider.
Ich gehe davon aus, dass es einfach sehr schön warm war und wir das nicht gebraucht haben.
Ja, das ist eine Theorie, genau. Dass wir vom Wald in die Savanne rübergelaufen sind und heiße Regionen, da lebt es sich besser
Afrika,
ohne Fell.
Genau.
Genau, deswegen haben
und
auch
im Laufe der Zeit, als einfach normale Selektion war, dass sich die Menschen, die ohnehin schon wenig Fell hatten, die haben weniger geschwitzt, die waren attraktiver, haben sich mehr fortgepflanzt dann, als, oh, möchtest du den verschwitzten Pelzi da hinten? Nee.
Verschwitzter Pelzi. Aber das ist ein bisschen schwierig, ne? Weil die Theorie, dass du in heißen Gebieten am besten nackt bist, andererseits schützt es dich nicht so gut von einem Sonnenbrand, ne? und von UV-Licht und so. Also das ist, die Theorie ist nicht so geil. Eine andere Theorie ist, dass man ohne Fell auch weniger Läuse hat. Und Parasiten übertragen Krankheiten und so und die haben es schwerer, sich auf so eine nackte Menschenhaut da festzubeißen. Deswegen, das ist eigentlich wohl, glaube ich, eine Theorie, die ein bisschen wichtiger ist. Und sich lausen kostet einfach ultra viel Zeit, die wir auch für... weiß ich nicht, Unterwasser-Internet benutzen könnten.
Ende für heute. Jetzt fällt mir aber kein guter Übergang ein. Ich mach's einfach so
nicht.
Wie du.
Genau.
Ich sag einfach, ich habe eine Studie über Haare oder jetzt kommt die Verabschiedung.
Ja, jetzt kommt die Verabschiedung. Wir haben 4 Studien vorgestellt. Ich bin Sina.
Ich bin Ineas. Tschüss.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt.
Das kann doch nicht legal sein, oder?
Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte. Ja.
Hi, das hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalczak und ich tauche jeden Tag mit euch ab.
Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall und das ist eine Detonation.
Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag.
Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal?
Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind.
Und dann recherchieren wir los.
In aller Tiefe.
Und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion?
Ich freue mich auf euch. Täglich von Montag bis Freitag. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.